Jetzt haben wir das Vorrecht, George Miley zuzuhören über die Frucht der Christusähnlichkeit in unserem Leben. George, bitte. Ich schaue aus nach unserem afrikanischen Bruder. Ich sehe ihn noch nicht. Und ich möchte nicht so klingen, als ob er keinen guten Grund hätte, nicht hier zu sein oder hier zu sein. Ich bin so gesegnet damit, dass wir einen Bruder hier haben aus Afrika. Ich weiß, ihr könnt damit übereinstimmen, dass wir noch mehr Afrikaner bräuchten hier. Wir brauchen auch Asiaten hier. Wir brauchen mehr aus Südamerika. Wir brauchen mehr aus dem Mittleren Osten. In der Weise, wie das, was Gott hier tut, auch wächst. Bruder Martin, würdest du bereit sein, nach vorne zu kommen und für mich zu beten? Ich hätte so gerne ein Gebet eines Afrikaners. Und niemand anderer kann das tun als du hier. Komm einfach bitte und bete für mich. Und wenn du in deiner Muttersprache beten möchtest, dann ist das absolut okay. Denn je mehr Sprachen wir hier haben, umso besser. Du hast das Mikrofon, bete einfach für mich. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, im mächtigen Namen Jesu, deines Sohnes, bringe ich dir meinen Bruder George, wie er hier steht, um eine Predigt zu halten. Ich bete, dass du deinen Heiligen Geist auf ihn sendest und ihn auf ihn ruhen lässt, sodass das, was er uns sagen wird, unsere Herzen berührt und uns zeigt, wie wir in rechter Weise leben sollen. In deiner ewigen Weisheit bitte ich auch, dass du unsere Herzen öffnest für dein Wort. Jetzt bete dir in seiner Muttersprache. In Jesu Namen beten wir mit Danksagung. Amen. Für alle Christen, um miteinander in Einheit leben zu können, das ist ein sehr hohes Ziel und ein sehr hoher Wert bei Gott. Aber es gibt noch etwas Wichtigeres oder Fundamentaleres als das, nämlich, damit alle Christen in Einheit leben können, denn das ist eigentlich eine Frucht, eine Konsequenz, eine Folge des Fundamentalsten, das auf dem Herzen Gottes ist. Und was ist das, diese absolute Grundlage auf dem Herzen Gottes? Es gibt mehrere Möglichkeiten, das auszudrücken. Die Bibel verwendet mehrere Begriffe dafür. Eine meiner Lieblingsstellen ist Offenbarung 1, Vers 5. 21,5. Siehe, ich mache alles neu. Gott erneuert alles. Das ist ein Grundsatz, eine Grundlage, das Gott initiiert hat, und zwar als Konsequenz von Genesis 3, dem Sündenfall. Und ein anderer Grundsatz, Grundlage ist, dass Gott sein Reich auf dieser Erde ausbaut. Und das war die Botschaft Jesu. Wenn wir Mühe haben, die Lehre Jesu zu verstehen, dann wird uns das helfen, uns zu erinnern, dass es ein fundamentales Thema gibt, nämlich das Reich Gottes. Und alle seine Gleichnisse haben vom Reich Gottes gesprochen. Als er Johannes 17 betete, dann betete er darum, dass das Reich Gottes auf die Erde kommt. So, es gibt viele Möglichkeiten, das Fundamentale, das Gott tut, auszudrücken, von dem alles andere kommt. Aber die Worte, die ich heute Morgen dafür gebrauchen möchte, Gott ist dabei, den Charakter Jesu in uns zu formen. Die deutsche Übersetzung dieser Ansprache ist, es nennt sich das Deutsch von George. Wir waren vor kurzem, Hannah und ich, bei den Marienschwestern und die haben Verwandlung in das Ebenbild Jesu, haben sie es genannt. So, was ist Gott am Tun? Er formt sich eine neue Menschheit, nämlich diejenigen, die ihm das erlauben. Denn Gott zwingt uns nicht dazu, aber diejenigen, die sich dafür entscheiden, in denen bildet er den Charakter Jesu aus. Und ich habe vier Worte für euch, um das näher zu erläutern. Das erste Wort: Verwundung. Verletzung. Ja. Es ist entscheidend, dass wir verstehen, dass die Menschheit ernsthaft beschädigt ist. Wir wissen das, oder? Wir alle sind sehr verwundet. Und wir sind so weit weg von dem, wie wir ursprünglich gedacht waren. Wo kommt dieser Schaden her? Er stammt davon, dass wir unsere Beziehung zu unserem himmlischen Vater verloren haben. Gott schuf uns, damit wir in einer Moment für Moment intimen Gemeinschaft mit ihm leben. Amy hat über das schon gesprochen, über diese Beziehung innerhalb der Dreieinigkeit und dass wir eingeladen sind. Er hat uns in seinem Bild geschaffen für die Beziehung der Intimität mit ihm. Das ist also das grundsätzliche Bedürfnis des Menschen nach Intimität, das hat Gott in uns angelegt. Denn es ist die Beziehung, die wir zu ihm haben sollen und brauchen. Als unsere ersten Eltern eine furchtbare Entscheidung trafen, beschlossen sie, diese Beziehung der Intimität mit Gott zu verletzen. Jene Beziehung, mit der Gott sie geschaffen hatte. Gott hat das zugelassen. Diese Entscheidung hat furchtbaren Schaden angerichtet. Es war nicht nur Schuld, die da entstand. Und als Menschen aus dem Westen haben wir die Herausforderung, dass die Kirche im Westen sich jahrhundertelang mit der Beseitigung von Schuld beschäftigt hat. Und natürlich ist das wesentlich. Wir wollen das nicht minimieren, nicht verkleinern, dass unsere Schuld beseitigt wird. Aber die Konsequenzen der Sünde sind viel weitgehender als nur die Schuldfrage. Schuld ist das Einfachste, das entfernt werden kann. Wisst ihr das? Wenn du dich schuldig fühlst, wenn du etwas falsch gemacht hast, vielleicht sogar heute Morgen und du fühlst dich schuldig, Jesus ist da. Er starb am Kreuz für dich. Er ist mit dir. Er hat ein Verlangen nach dir. Er liebt dich. Und er sagt zu dir, bring mir deine Schuld. Lass mich deine Schuld tragen, denn du kannst sie nicht tragen. Ich will sie tragen, deshalb kam ich. Bring sie zu mir. Und das ist der Weg, wie wir in einer Moment-für-Moment-Reinigung von Schuld leben können. Aber unser Problem ist eigentlich viel größer als das. Unsere Situation, unser Problem ist, dass wir so verletzt sind. Wir sind nicht nur durch unsere eigene Sünde verletzt worden, sondern auch durch die Sünden um uns herum, zum Beispiel die Sünden der Väter, der Familie, auch die Sünden der Gesellschaft, die Sünde anderer Christen, die Sünde von Nichtchristen, die Sünde von Politikern. All das ist ein Meer von Schaden, das jeden von uns betrifft und uns beeinflusst hat. Was ist die Antwort auf diese große Beschädigung? Wie werden wir sie wieder los? Das zweite Wort. Jüngerschaft. Nachfolge. Die Verletzung wird geheilt. Der Schaden wird repariert, indem wir Jesus folgen. Darum kam Jesus, Jünger zu machen. Und das gab er auch der Gemeinde als Auftrag der Kirche. Machet zu Jüngern. Wie begann er seinen Dienst? Johannes der Täufer wurde ins Gefängnis gesteckt. Und Jesus wusste, jetzt war seine Zeit des öffentlichen Dienstes gekommen. Und deswegen kam er mit seiner Botschaft, die dieselbe war wie die von Johannes, kehrt um. Denn das Reich Gottes bricht an. Wie hatte dieses Reich Gottes begonnen? Wie war es gekommen? Es war gekommen, weil der König selbst gekommen war. Und weil der König hier war, weil das Reich Gottes hier war, war es in einer ganz neuen Dimension hier. Das Reich Gottes ist da für euch. Was machte Jesus? Er suchte sich Jünger aus. Er ging zu Fischern, zu Steuereinnehmern und sagte, folge mir, verlasst eure Netze, eure Zollstellen und kommt mir nach. Ich weiß kein englisches Wort, das dem näher kommt, was wir im Deutschen Ausbildung nennen. Was ist Jüngerschaft? In der Jüngerschaft mache ich eine Lehre, eine Ausbildung bei Jesus. Ich gehe in die Lehre bei Jesus. Und welche Lehre ist das? Es geht darum, zu lernen, wie man das Leben leben kann. Eine der traurigen Sachen, die es gibt, ist, wir verfehlen Jesus, wir verpassen ihn. Nicht nur die Welt verpasst ihn, sie verpasst ihn ganz groß, aber auch so viele Brüder und Schwestern, die sich eigentlich als Christen bezeichnen, verpassen Jesus. Als Jesus kam, der jüdische Messias, kam er mit einer Weisheit, mit Wissen über die Wahrheit in einem Ausmaß, das vorher nie einem Menschen gegeben worden war. Aristoteles und Plato konnten sich nicht mit ihm vergleichen, auch Gandhi nicht. Und nicht Goethe. Er kam mit einer einzigartigen Weisheit über das Leben. Er ist die Antwort. Und wenn man in Amerika in die Selbsthilfeabteilung von Buchläden geht, dann gibt es Regal auf Regal über Selbsthilfe, auch im christlichen Sektor. Bücher über Bücher über Selbsthilfe. Und dabei verpassen wir Jesus, denn die Antwort ist Jesus. Die Antwort ist, was Jesus gelehrt hat. Jesus kam mit der Information. Welche Information? Nun, Jesus kam, um zu lehren, was das Reich Gottes ist. Zuerst, wie man ins Reich Gottes hineinkommt. Wie soll man das wissen? Nun, komm zu Jesus. Er ist der Lehrer darüber. Er hat uns gelehrt, wie man hineinkommt. Und dann lehrt er, wie man darin lebt, wenn man erstmal im Reich Gottes ist. Und hier kommt Trauer und Traurigkeit, denn es ist sehr einfach, mit Christen in das Happy Talk, über das Gespräch, ins Gespräch zu kommen, wo alles in Ordnung ist. Hast du jemals gelesen, was Jesus sagte oder was die Apostel geschrieben haben? Es sind zwei Megatrends im christlichen Leben. Der erste Megatrend heißt Tod und Sterben. Und der zweite Megatrend ist Leben. Ja, sicherlich ist das Leben als Christ mit dem Thema Leben zu beschreiben. Aber Leben kommt nach dem Tod. Und das Erste, was wir tun müssen, ist sterben. George, wo kriegst du das her? Jesus sagt, wenn mir jemand nachfolgen will, dann soll er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen, mir nachfolgen. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben loslässt, wird es finden. Warum ist das Sterben so wichtig? Damit der Schaden beseitigt werden kann. Wir haben den Schaden zu heilen, damit das wahr werden kann, siehe, ich mache alles neu. Die Schreiben der Apostel sind voll davon. Die Aussagen Jesu sind voll davon. Wenn nicht das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Willst du Frucht bringen? Wollen wir Frucht bringen? Sind wir bereit zu sterben? Denn es ist das Sterben, der Tod, das Leben hervorbringt. Jesus ist das beste Beispiel dafür. Eine der Stellen im Neuen Testament ist Paulus in 2. Timotheus 1, wo er über dieses Evangelium schreibt. Ich bin eingesetzt, ein Prediger, ein Apostel und ein Lehrer dieses Evangeliums zu sein. Ja, ich hätte das auch gerne, denkst du vielleicht, ich würde auch gerne Prediger, Apostel und Lehrer des Evangeliums zu sein. Aber dann sind die nächsten Worte. Und deshalb leide ich so, wie ich es erlebe. Weil ich diese Berufung habe, Jesus zu folgen, sein Diener zu sein, sein Botschafter zu sein und ihm ähnlicher zu werden, einschließlich dem Leiden. Denn Leiden ist ein grundlegender Teil davon, damit Raum geschaffen wird für das Neue. Christus zu erkennen, ist etwas ganz Tiefes. Das innere Wirken Gottes. Unsere Aufgabe ist es, dass es in die Tiefe geht. Und Gottes Aufgabe ist es, dass es in die Breite geht. Wenn ich nicht lerne, im Reich Gottes zu leben, und anstatt dessen mein Denken noch von der Gesellschaft geprägt wird, dann ist die Versuchung immer, falsch zu denken. Wir wollen es groß machen. Wie viele Werke Gottes haben gestartet, sind gestartet worden und sie wollten groß sein und dann sind sie zusammengebrochen. Ich möchte euch einfach darauf aufmerksam machen. Oft hört man nicht viel davon. Aber eine christliche Arbeit nach der anderen fällt zusammen, bricht zusammen, weil wir groß und großartig sein wollen. Aber wir waren nicht bereit, in die Tiefe zu gehen. Eine geistliche Festung, womit wir uns in dieser Initiative Wittenberg 2017 beschäftigen, ist eine ganz starke Festung. Wir müssen in die Tiefe. Und wie tun wir das? Indem wir Jünger Jesu werden. Was lernen wir, wenn wir Jesus folgen? Meine Lieblingsdefinition dafür ist, was ist Jüngerschaft? Was bedeutet es, Jesus zu folgen? Ich bin mit Jesus, um von ihm zu lernen, wie ich ihm ähnlich sein kann. Ich bin mit Jesus, um von ihm zu lernen, wie er zu sein. Und das bringt uns jetzt zum dritten Begriff. Also das erste Wort war Verletzung. Das zweite Wort Jüngerschaft. Das dritte Wort Gegenwart. Was heißt es, im Reich Gottes zu leben? Wir haben nicht die Zeit, um das alles auszuführen. Aber eines ist, ich lerne, in Gottes Gegenwart zu leben. Ich lerne, in Gottes Gegenwart zu leben. In einer Versammlung wie dieser hier ist es wunderbar. Wir erleben oft sehr stark die Gegenwart Gottes dabei. Aber der 19. Juni kommt, wenn wir wieder zurück in unsere normale Umgebung gehen, in den Alltag zurück. Aber was ist dann, indem wir in der Nachfolge wachsen, ist die Gegenwart Jesu nicht geringer zu Hause als in einer christlichen Versammlung. Er ist immer noch mit uns. Er ist da, wo wir sind. Und er möchte, dass seine Gegenwart zu Hause genauso empfunden wird wie hier. Und wie kommen wir dahin? Warum ist es so schwer oft, in Gottes Gegenwart zu leben? Wenn wir ehrlich sein wollen, warum ist das manchmal so wenig attraktiv? Es gibt so viele andere Dinge, die ich tun könnte, als in Gottes Gegenwart zu leben. Warum ist es manchmal so hart? Die Antwort: Der Schaden ist so groß. Die Tatsache, dass wir das Leben in Gottes Gegenwart als schwierig empfinden, zeigt nur an, wie groß der Schaden ist. So viele Christen denken, dass Gott zornig ist auf sie, dass er wütend ist auf sie. Aber Jesus ist nicht wütend dir gegenüber. Er kam um deinetwillen. Wenn er uns zornig böse wäre, dann würde er im Himmel geblieben sein. Er liebt uns. Und wenn wir ganz ehrlich sagen, Jesus, ich finde es schwer, in deiner Gegenwart zu leben, dann ist die Antwort Jesu, ich bin da, ich liebe dich, ich bin da für dich. Lass mich dich lehren, was das heißt, in meiner Gegenwart zu leben. Geistliche Disziplinen, wie immer wir sie nennen, Wir lernen sie von unseren judeo-christlichen Vorfahren. Zuerst hat Israels uns gelehrt. Mose, Elia, David, Johannes der Täufer. Durch die ganze Geschichte Israels hindurch wurden geistliche Praktiken und Disziplinen gelebt und weitergegeben, die uns helfen, uns zu öffnen für die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes, könnte das heißen, ich muss am Morgen früh aufstehen? Ich mag so gerne lang schlafen. Aber es kommt der Zeitpunkt, wo das mit Jesus sein wichtiger wird für uns als das Schlafen. Ich möchte mit Jesus sein. Oder warum fastest du? Ich will mit Jesus sein. Warum bekennst du deine Sünde? Weil ich mit Jesus sein will. Ich habe das erfahren, wie das ist, mit Jesus zu sein. Und ich will mehr davon. Gegenwart. Ein anderes Ding, das geschieht, wenn wir in der Gegenwart sind. In seiner Gegenwart ist Heilung. So, Geschwister, der Schaden wird nicht ohne Heilung wieder gut gemacht. Jeder einzelne von uns braucht Heilung. Denn Sünde heißt nicht einfach, oh du schlimme Person, was hast du alles Böses gemacht. Sünde ist auch wie wenn Gift in unseren Körper gepumpt wird. Es ist zerstörend, es ist nicht anziehend. So, Sünde hat uns verletzt, verwundet zurückgelassen. Und die Nummer eins Verletzung, ich brauche Liebe, ich will geliebt werden. Warum haben wir dieses Bedürfnis, geliebt zu werden? Wir haben dieses Bedürfnis, weil unsere Beziehung zu unserem Vater, zu Gott, verletzt wurde. Menschen sagen, wo ist Gott? Ich kenne Gott nicht, wo ist er? Die Schwestern gestern sagten das. Aber das ist nicht wirklich die Frage. Die Frage ist mehr, wo ist George? Das ist das, was Gott fragte. Adam, wo bist du? Bist du verschwunden? Wir sind von ihm weggelaufen. Und das hat sich in Verletzungen ausgewirkt. Und in der Gegenwart Jesu werden wir heil. Jesus heilt Menschen. Jesus heilt diese tiefe Wunde in uns, geliebt werden zu müssen. Jemand hat mir mal gesagt, das kommt mir gerade in den Sinn. Ich habe mal entschlossen, wir leben ja in der Wüste in den Vereinigten Staaten, also einfach am Rande der Wüste zu sitzen und einfach Zeit mit Gott zu verbringen, ihm zuzuhören, was er mir sagen wollte. Und so habe ich den ganzen Nachmittag damit verbracht, zu hören. Ich habe keine Stimme gehört. Aber am Ende dieses Nachmittags wusste ich eines. Gott hat zu mir gesagt, George, ich liebe dich. Und ich will mit dir sein. Und du hast eine Million Fragen. Wie lange sollen Hannah und du zurück nach Deutschland gehen? Und so weiter und so fort. Aber ich sage dir eins, George, ich gebe dir all diese Antworten. Aber ich will jetzt nicht darüber mit dir reden. George, ich will einfach jetzt Zeit mit dir verbringen. Mein Vater will Zeit mit mir verbringen. Wie weiß ich das? Ich weiß, dass mein Vater mir das sagte. Kurze Zeit danach hat ein Bruder, der für 20 Jahre im christlichen Dienst stand, einen starken Zusammenbruch erlebt, ein Versagen. Und er kam zu Hannah und mir und wollte wissen, was er tun soll. Und ich sagte zu ihm, nimm so viele Zeit wie nur möglich aus deinem Kalender und geh an einen Ort, wo du allein sein kannst und ruhig werden kannst. Und du bittest Gott, dass er dir sagen soll, in einer Weise, von der du überzeugt bist, dass es der Vater ist, der zu dir spricht, dass er dich liebt. Und das wird der Anfang sein deiner Heilung. Die Gegenwart, seine Gegenwart. Jesus ist von den Toten auferstanden, er lebt, er ist hier, er ist mit uns. Er heilt Menschen, verändert sie. Was ist Jüngerschaft? Ich bin mit Jesus, um von ihm zu lernen, wie er zu sein. Und jetzt kommt das vierte Wort, das ich euch weitergeben will. Reife. Reife. Brauchst nicht aufzeigen jetzt, aber ich habe trotzdem eine Frage an dich. Möchte jemand hier erwachsen werden? Möchte jemand hier erwachsen werden? Aus der Kindheit heraus wachsen, denn es gibt ja auch sowas wie Erwachsene, die noch Kinder sind. Wie kommt das zustande? Durch Verletzung. Wir können viele verschiedene Teile unserer Persönlichkeit haben. In einem Teil wachsen wir und reifen wir, aber dann gibt es auf einmal einen Teil, wo wir nicht wirklich reif werden. Wie kann das sein? Es ist die Verletzung. Die Wunden, die wir haben, blockieren uns in unserem Reifwerden. Wie werden unsere Wunden geheilt? Indem wir Nachfolger Jesu werden. Indem wir lernen, in seiner Gegenwart zu leben, seine Liebe zu erfahren, seine Weisheit aufzunehmen. Und jetzt kommen ein paar scharfe Begriffe. George, sprichst du jetzt nicht über Werke? Nein. Wir könnten uns das nie verdienen. Es ist alles durch Gnade. Wir könnten es uns nie verdienen, aber wir müssen uns dafür entscheiden. Wir könnten es nie verdienen, aber wir müssen uns trotzdem selbst dafür entscheiden. Und das bringt uns an den Kern unseres Menschseins. In welcher Weise sind wir wie Gott? Eine grundlegende Weise ist, dass wir Freiheit haben. Die Freiheit der Wahl. Und Gott wird das im Menschen niemals missachten. Diese Frage, warum hat Gott dies und jenes erlaubt, kommt immer wieder auf. Und die Antwort ist, Gott missachtet die menschliche Freiheit nicht, selbst wenn diese Freiheit sich für das Böse entscheidet. Er handelt darüber in souveräner Weise. Aber er wird unseren Willen nicht missachten, unsere Willensfreiheit. Also, es ist eine Wahl, Jünger Jesu zu sein. Wir müssen verwandelt werden, verändert werden. Das Leben als Christ ist im Wesen nicht zuerst über das Verhalten zu definieren. Jesus kam nicht, um uns eine neue Verhaltensweise beizubringen, sondern er kam, um uns zu lehren, wie man eine andere Art von Mensch sein kann. Versöhnung ist nicht in der tiefsten Weise eine Handlung, sondern sie ist eine Auswirkung von der Transformation von Menschen. wenn Menschen Jesus ähnlicher werden? Und welche Art von Mensch ist Jesus? Er ist die Art von Person, die den Feinden vergeben konnte. Und er sagte, ihr habt gehört, dass den Alten gesagt wurde, liebt eure Nachbarn und hasst eure Feinde. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Tut denen gut, die euch hassen. Segnet, die euch fluchen. Betet für diejenigen, die euch verfolgen. Und wenn du ganz ehrlich sein willst, dann sag, Herr, das kann ich nicht. Und Jesus sagt, okay, ich verstehe. Aber was du tun kannst, ist, werde mein Jünger. Und lass mich dich lernen, wie du ein Mensch sein kannst, der mir folgt. Denkst du, dass das möglich ist? Ich kann euch tausende Bibelverse geben. Lukas 6, Vers 40 kommt mir gerade in den Sinn. Jesus sagt, ein Jünger ist nicht über seinem Meister, aber jeder Jünger, der voll ausgebildet ist, wird wie sein Meister sein. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr länger lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der sich selbst für mich hingegeben hat. Das christliche Leben, wenn wir denken, es geht nur um Werke, dann würden wir alle als Versager dastehen. Es geht nicht darum, die Zähne zu knirschen und es noch ernsthafter zu probieren. Als Jesus am Kreuz hing, da hing er und Leute gingen vor ihm unten vorbei und haben gespottet. Schau doch, was du für ein Witz bist. Hast behauptet, der König der Juden zu sein. Schau dich. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann komm doch runter. Er hat anderen geholfen, kann sich selbst nicht retten. Und so haben sie gespottet. Und die römischen Soldaten hatten auch gerade Schande mit ihm getrieben, ihn ausgezogen, ihn verspottet. Und als er dort hing, sagte er, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Hat es eine große Anstrengung gebraucht für Jesus, aus einer falschen Haltung heraus? Nein, denn es reflektierte, wer er war. Und indem wir selber wachsen, und da reden wir von einem Prozess, der unser ganzes Leben dauert, wir erreichen nicht Vollkommenheit, aber wir können Sieg haben. Sünde soll nicht mehr über dich herrschen. Sünde soll nicht mehr über dich herrschen, denn wir sind nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Und wenn ich also als Jünger Jesu wachse, werde ich immer heiler und immer ihm ähnlicher. Das ist ein Werk der Gnade. Der Heilige Geist tut es. Aber er macht es nicht sozusagen mir, ohne dass ich es will, oder an meiner Stelle, sondern er tut es mit mir zusammen. Ich muss das auch wollen. Ich muss durch Glauben im Glauben leben. Und biblischer Glaube wird durch Gehorsam zum Ausdruck gebracht. Falle nicht in die Falle des falschen Glaubens. Das Neue Testament sagt, biblischer Glaube ist Gehorsam. Wie weiß ich, dass ich glaube? Ich weiß es, weil ich gehorche. Ich bin anglikanischer Priester. Und jemand sagt dann, was machst du mit deiner Kleidung? Ich stehe hier als Priester dieser Kirche, jedenfalls der Anglikaner in Nordamerika. Und wir haben diesen Morgen über das Trauern gehört. Und ich habe manches zu betrauern. Spaltung unter Christen. Wie sind sie zustande gekommen? Viele Antworten gibt es darauf. Ein wichtiger Faktor dabei war das Verhalten von Leitenden. Leiter. Ein anderes Wort kommt mir in den Sinn, Verführer. Ein Leiter kann auch falsch leiten. Und wenn jemand fehlleitet, dann werden Menschen sehr verletzt. Ein Leiter, der Christus ähnlich ist, weiß immer mehr, was er tun muss und sagen soll, damit er ein Werkzeug der Versöhnung ist. Aber was ist, wenn ein Leiter da ist, der kein Jünger Jesu ist? Ein Klerikaler, der Einfluss hat, dem Leute folgen, aber der kein Jünger Jesu ist und der nicht in das Bild Jesu verwandelt wird. Und das kann nur zur Folge haben, großer Schaden. Ich möchte ein bisschen was über meine eigene Reise erzählen. Nun bin ich 75. Ich war ein paar Jahre sozusagen im christlichen Dienst und ich wurde dreimal ordiniert. Das ist doch eher beeindruckend, oder? Und es gab eine Zeit, wo ich leitete, vor 35 Jahren. Ich kann diesen Tag in meinem Gedächtnis noch ganz genau sehen. Ich leitete ungefähr 500 Missionare, die mir unterstellt waren, in einer größeren Missionsgesellschaft. Und da gab es Konflikt von unserer Gruppe zu einer anderen Gruppe. Und unsere Leiterschaft traf sich und wir baten einen anderen Sprecher von außerhalb. Und er sprach über Jakobus 3. Und dort lesen wir im hinteren Teil des Kapitels, und da schreibt ja Jakobus über die zwei Arten von Weisheit. Von der Weisheit, über die Weisheit von oben und die Weisheit von unten. Jakobus 3, Vers 14. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigenliebe in eurem Herzen habt, dann rühmt euch nicht und verdreht nicht die Wahrheit. Solch eine Weisheit kommt nicht von Gott. Sie ist irdisch, sinnlich und teuflisch. Was heißt teuflisch oder dämonisch? Bittere Eifersucht und Eigenliebe. Und Jakobus fährt fort, wo nämlich Eifersucht und Eigenliebe herrschen, gibt es Unfrieden oder Unordnung. Können wir das umdrehen? Wo immer es Unordnung gibt unter Christen, schauen wir aus nach der Wurzel. Und die Wurzel wird sein Eifersucht und Eigenliebe. Eifersucht und selbstsüchtige Ambition. Alle Leiter unter uns, eine Schlüssel Aufgabe von Leitern ist, die richtige Reihenfolge herzustellen von Berufungen und Begabungen. Der Heilige Geist beruft und gibt Gaben, damit diejenigen, die eine bestimmte Berufung haben, das ausführen können. Aber diese Berufungen und diese Begabungen müssen geordnet werden, richtig geordnet werden. Und wo das nicht der Fall ist, gibt es Dysfunktion, Unordnung. In Liebe und Freundlichkeit und Demut muss das geordnet werden, indem die Ordnung des Heiligen Geistes hergestellt wird. Und darum, was ist ein Charakteristikum von jemand, der in geistliche Leitung eingesetzt wird? Begabung? Nein. Nein, falsch. Die Begabung liegt auf dem Charakter. Wenn Charakter nicht geformt wird, dann wird die Begabung versagen. Leiter, die verwandelt werden in das Bild Jesu, die sollen und können Autorität ausüben. Jetzt habe ich es verpasst. In der Strukturierung des Werkes Gottes müssen Leiter sich einander unterordnen. Das ist die Ordnung Gottes. Ich denke, Thomas hat uns das nie gesagt, aber Wittenberg 2017 hat einen Leitungsgremium. Und wie funktioniert das? Wir anerkannten die Berufung Gottes auf Thomas und Amy. Da ist Berufung und Begabung, aber der Leiterkreis, der Rat, macht Entscheidungen, indem wir uns einander unterordnen. So, George kommt in diesen Leitungskreis und er ist begeistert von etwas, aber andere Geschwister in der Leitung können Fragen stellen und das in Frage stellen. Und so arbeitet der Heilige Geist. In einer Familie, wenn Mama und Papa einander lieben, werden die Kinder sich sicher fühlen. Bei Christen ist es genauso. Wenn die Leiter sich in Liebe und Demut einander unterordnen, dann wird Segen da sein in der Gemeinde. Zurück zu Jakobus 3, wo Eifersucht und Selbstliebe herrschen, gibt es Unordnung, Unfrieden. Und so dieser Bruder, dieser Sprecher damals, sagte zu mir, hier gibt es Unordnung. Und die Wurzel ist Selbstliebe oder selbstsüchtige Ambition in dir. Ich hatte einen fruchtbaren Dienst für viele Jahre, aber es gab Bereiche in meinem Charakter, die nicht beschnitten waren. Und da gab es selbstsüchtige Ambitionen. Und als Folge meiner Sünde und meines fehlerhaften Leitens gab es Verletzungen bei anderen. Niemals kam einer meiner Mitarbeiter oder Mitleiter zu mir und hat mich beschuldigt. Aber ich wusste, wegen meiner Sünde waren sie in Schwierigkeiten und wurden verletzt. Ich bin bloß ein einfacher Priester. in der anglikanischen Kirche von Nordamerika. Aber was immer das auch für mich als Eule bedeutet, ich möchte für alle Kleriker mich beugen. Denn Kleriker haben durch die Jahrhunderte hindurch diese Verantwortung gehabt. Und Jakobus sagt, die Weisheit von oben ist zuerst friedlich, voll Erbarmen. Was wäre, wenn wir Leiter hätten, die friedfertig sind, gütig, nachgiebig, voll Erbarmen und guter Früchte, unparteiisch und ohne Heuchelei? So, ich muss aufhören. Noch eins, geistliche Autorität. Die weitreichendste Handlung geistlicher Autorität, die auf Erden vollbracht wurde, als der Sohn Gottes, der Ritter der Welt, der König der Juden, an ein Kreuz genagelt wurde. Als er starb, wurde der Vorhang im Tempel in zwei gerissen. Finsternis fiel auf die Erde. Der römische Soldat, der aufschaute zu Jesus, sagte: Wahrlich, dieser Mann war der Sohn Gottes. Er unterordnete sich, Jesus unterordnete sich sozusagen dem Kreuz eines der Römer. So die Kirche ist berufen, sich diesen Sieg zunutze zu machen. Die Macht Satans ist gebrochen. Nicht bei einer Million Trompeten, die geblasen wurden, sondern beim Sohn, durch den Sohn Gottes am Kreuz. Gott nahm auf sich selbst die Sünde der Welt, meine Sünde. Und die zweitreichendste geistliche Handlung, die es gibt, Johannes 13. Möchtest du in das Bild Jesu verwandelt werden? Welche Art von Mensch ist Jesus? Johannes 13, Vers 3. Er wusste, dass der Vater ihm alle Dinge in die Hand gegeben hatte, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte. Das wusste er. Und dass er von Gott gekommen war und bald wieder zu Gott zurückkehren würde. Was machte er? Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus, band sich ein Leinentuch um. Er goss Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen. Das ist geistliche Autorität. Das ist die Art von Leitern, die wir brauchen. Dieser Leiter weiß intuitiv, welche Aktion zu vollbringen, welche Worte zu sagen, die heilen, um Einheit zu fördern. O Gott, bringe Leiter hervor und Nachfolger im Ebenbild Jesu. Lasst uns beten. Jesus, wir sind unwürdig, aber es geht nicht darum, ob wir würdig sind, sondern es geht um deine Liebe. O Herr Jesus, wir geben diese Worte an dich. Mach mit uns, wie es dir gefällt. Bring Frucht aus unserem Leben, dass wir dir Ehre bringen, unser Leben verwandelt wird. Danke, Jesus.